Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und in unserer heutigen Sendung versuchen wir, Faschismus zu verstehen, historisch, aber auch heutig, im Rahmen einer kleinen Reihe zusammen mit den Kollegen von den politischen Sachbuchsendungen. Und wir laden Experten dazu ein und bitten sie uns, einen Klassiker jeweils mitzubringen, der uns hilft bei diesem Verstehen von rechtsextremem Denken und rechtsextremer Politik. Und mir ist jetzt zugeschaltet Paula Irene Villa-Braslavski von der Universität München. Sie ist Soziologin und auch Spezialistin für das gerade im rechten Denken ja höchst umstrittene Thema Gender. Hallo, Frau Professor Villa, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Hallo, die Freude ist ganz meinerseits.
Frau Villa, wenn ich jetzt einfach mal die zentrale Frage unseres Gespräches auf die kürzestmögliche Form bringen wollte, würde sie lauten: Lässt sich Faschismus überhaupt ohne Gender verstehen?
Ja und nein, eher nein. Also Gender ist immer ein zentrales Element sozialer, politischer Ordnung, kultureller Formen, Normen, auch der Alltagspraxis. Und insofern gehört Gender, Geschlechtlichkeit immer zur Auseinandersetzung dann auch als ein Thema mit dem Politischen, mit dem Kulturellen, auch mit dem Ökonomischen selbstverständlich dazu. Nur in welcher Weise genau, was das dann genau bedeutet, welche Einsichten man gewinnen kann, was wir unter Gender verstehen und so weiter, das muss man dann sozusagen empirisch und theoretisch gesättigt analysieren. Insofern ist es gar nicht klar, was Gender genau meint. Aber dass es dazugehört, würde ich sagen, ja, unbedingt.
Aber eher so im Sinne einer allgemeinen Feststellung, dass Gender natürlich überall im gesellschaftlichen und politischen eine Rolle spielt. Was es spezifisch im Faschismus oder im Rechtsextremismus für eine Rolle spielt, das ist ja sozusagen das Thema heute. Und Sie haben dazu auch einen Klassiker mitgebracht, jemand, der schon recht früh oder zumindest vergleichsweise früh im Vergleich zu den Gender Studies, wie wir sie heute kennen, die doch auch breiter geworden sind und vielfältiger, das Thema Gender im Faschismus aufgegriffen hat, nämlich Klaus Teweleit. Erzählen Sie uns kurz, was das für ein Klassiker ist und warum er Ihnen so wichtig ist in diesem Thema.
Also auf jeden Fall ein dicker Klassiker. Es sind sehr viele Seiten, über 1100 Seiten. Zweibändig ursprünglich erschienen ist das Buch oder die zwei Bände Männerfantasien von Klaus Teweleit Ende der 70er Jahre, also genauer 1977, 78. Und das ist eine groß angelegte, sehr ungewöhnlich gemachte Studie mit sehr viel auch Bildmaterial, ganz unterschiedliches Material, also historisches, das da verarbeitet wird, auch sehr ungewöhnlich geschrieben. Es hat gar nicht so einen starken akademischen Duktus, obwohl es auch eine wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung ist, sondern ja, es hat einen ganz eigenen Ton und das ist dem Autor auch sehr wichtig, einen anderen Ton hinzukriegen. Und der Kern der Studie ist, es basiert auf einer Untersuchung der Freikorps. Also nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland oder die Weimarer Republik kein eigenes Militär haben durfte, entstehen dann hier und dort sozialistisch-kommunistische Räte, Republiken, Formen, Aufstände und zu deren Niederschlagung setzt also der Staat diese Freikorps ein. Und die sind sehr gewalttätig unterwegs und die Freikorps, die Angehörigen haben sehr viel über sich und ihre Zeit und über ihre Erlebnisse geschrieben und diese sogenannten Ego-Dokumente, die untersucht Klaus Teweleit. Also wir haben diese Freikorps-Soldaten sich selber erlebt, das beschrieben, was sie da gemacht haben und wie knüpft das an ganz viel und auch sehr breit zirkulierende Literatur, die gewaltsame Form von Männlichkeiten, die soldatische Form von Männlichkeit erzählen. Und das ist das, was den Autor interessiert, wie also eine bestimmte Form von Männlichkeit und auch insbesondere von Männlichkeit als Körperlichkeit und als Affektform, als Erlebnis, als gefühlte Form, wie das im Kern des Faschismus steckt.
Ist Teweleit damit Ende der 70er Jahre, ist es ja zuerst erschienen, der erste, der genau auf diese Art von männlicher, soldatischer, Körperlichkeit und Körperabwehr auch sozusagen sich fokussiert? Oder ist das ein Motiv, was er aufgreift, also sozusagen in der Wissenschaft?
Also für die wissenschaftlich fundierte, wissenschaftlich orientierte Auseinandersetzung mit Moderne und auch da speziell mit Faschismus als auch Ausdruck oder als ein Element vielleicht moderner Gesellschaften, würde ich meiner Kenntnis nach sagen, dass er wirklich der Erste oder einer der Ersten ist. Anderes wäre mir nicht bekannt. Wenn man jetzt mal absieht, wirklich von eher so belletristischen, künstlerischen, subkulturellen und anderen Formen. Und sicherlich finden sich sozusagen Vorläufer oder auch eine Art von Thematisierung einer kritischen von bestimmten Männlichkeiten in der frühen Sexualforschung, Magnus Hirschfeld und andere, die da ja auch sozusagen kritisch sich mit Geschlechtlichkeit auseinandersetzen. Aber so in dieser wirklich klaren, fokussierten und auch wahnsinnig materialreichen Form, die historisch, also als eine historische Studie angelegt ist, würde ich schon sagen, ist Thewlite ein Pionier.
Er arbeitet ja mit Texten, mit Bildern, mit Fotos, mit Kunst. Also er hat ja eine Panoplie von Dingen, die er da analysiert, um dann zu zeigen, dass im Prinzip im Kern dieses sich radikalisierenden rechten politischen Denkens eine Art von Körperangst steht, nicht wahr?
Genau, das ist seine Kernthese, dass wir schreibt, und ich darf mal zitieren, es geht in diesem Buch darum, warum es Körper gibt, überwiegend männliche Körper, die nicht leben können, das heißt, die nicht atmen können, ohne irgendjemand oder irgendetwas aus dem Weg zu schaffen, zum Verschwinden zu bringen. Zitat Ende. Also das ist das, was Thewlite im Kern ausmacht, eine bestimmte Form, ja, der Körperlichkeit, die sich an ihrer eigenen Gewalttätigkeit, an ihrer eigenen Fähigkeit zur Gewalt berauscht und darin wirklich Lust empfindet. Also auch konkret die Frage, wie gehen Gewalt und Erektion zusammen? Wie können Menschen vergewaltigen, in solchen grauenhaften Situationen Lust empfinden? Und das ist die ganz konkrete Frage. Und da in dieser, also einerseits Körpererlebnisbetonung, in diesem Exzess der Lust an der Gewalt steckt gleichzeitig, und das ist das Kernmotiv, eine Abwehr einer anderen Körperlichkeit, die nämlich als weibliche gedeutet und verstanden wird. Alles, was fließt, was breiig, was schleimig, was schlammig. Ja, so beschreibt er das. Das meinte ich vorhin auch mit dem Sound des Buches. Das ist wirklich interessant. Ich finde das ganz einzigartig, dass Thewlite auch theoretisch normative Absicht, nämlich so eine Lebendigkeit zu schützen, zu stärken, auch in dem Genre wichtig ist. Also er schreibt auf eine Art, so sagt er auch, die eine bestimmte Lebendigkeit erhalten will, die nicht diesen sozusagen Fehler machen will, eine bestimmte männlich-heroische, harte, abwehrende Form des Textes auch zu produzieren. Das ist ganz interessant. Also insofern geht es da sehr konkret im Vokabular zum Teil auch drum. Es geht um Scheiße, um Sperma, um Fließen, um Schlamm, um Schleim, um Flüssigkeiten, um Ebbe und Flut. Und die Angst vor diesen Formen, die steckt in dieser männlichen Körperlichkeit.
Frau Willer, wenn ich das so höre, das sind natürlich jetzt im Prinzip auch so Gegensätze zwischen so harter Männlichkeit und eben so das Weiche oder dann eben auch so verekelte, schleimige, was man Frauen dann zuschreibt. Das sind ja jetzt Motive, die wir heutzutage durchaus in einer Soziologie, die geschlechterinformiert ist, also das kann man historisch immer wieder feststellen. Was ist denn so in Thewlites Analyse oder vielleicht auch an Thewlite anschließend dann das Spezifikum dieser faschistischen Männlichkeit? Ist es eine gewendete, in Sadist ins Gewaltsame gewendete Männlichkeit oder ist es einfach eine Übersteigerung bereits vorhandener Körperideen, Normen oder einfach auch Vorstellungen von, was männliche und weibliche Körper sind?
Das ist eine gute Frage, insofern auch, als Thewlite gar nicht so eine Systematik hat, wo er sagt, okay, das ist sozusagen das Normal moderner, rationalisierter Gesellschaften, die immer eine bestimmte Körperdisziplinierung brauchen, aber ab da schlägt es um in was Faschistoides oder so. Das sind so systematische Fragen, denen Thewlite, wie ich finde, ausweicht. Aus guten Gründen vielleicht, aber da bleibt er uns auch so Kriterien vielleicht auch schuldig. Ich selber würde interpretierend sagen, dass, wenn man Thewlite so liest, dass es vor allem diese Form von Körperlichkeit ist, einerseits, die dann wirklich auch faschistoid, faschistisch werden kann, wenn sie im politischen die Erlaubnis dazu bekommt. Wenn es also eine politische Form gibt, ein Staat, Gesetze, eine Regierung, die sagt, ja, morde, berausch dich, beklaue, vernichte und das sozusagen kulturell, politisch, auch rechtlich ermöglicht, dann sozusagen werden diese, ja, heute würden wir vielleicht sagen, toxischen, gewaltsamen Formen, dann toben die sich aus oder können oder haben mehr Gelegenheit dazu, sich auszutoben. Sie werden also politisch nicht eingegrenzt, eingehegt oder gar auch bekämpft. Und das ist sicherlich das, was dann so eine faschistische Form ausmacht.
Also sie sind vorhandene Möglichkeiten in gewissen, sie sind nicht nur Deformationen, die sozusagen durch eine Politik hervorgerufen werden, sondern sie sind auch vorhandene Optionen, die durch eine Politik eingehegt werden müssen. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht, wenn man jetzt auf Teveleits Wirkung schaut, Teveleit lebt ja noch. Also ist auch jemand, der sich noch zu Wort meldet, auch späterhin noch interessante Bücher geschrieben hat, über Pocahontas zum Beispiel als Fantasie über die indigene Figur oder über Andres Breivik, den Gewalttäter. Das sind natürlich sozusagen Weiterentwicklungen. Was ist Ihre Wahrnehmung? Wie wichtig ist es für Sie gewesen, als jetzt jemand, die natürlich in den Gender Studies, in der Geschlechterforschung sehr aktiv tätig war und ist als Soziologin, welche Rolle spielt Teveleit in dem Fach überhaupt?
Eine gar nicht so große, das finde ich interessant. Also ich selber habe Teveleit sehr spät in meinem Leben, so alt bin ich nicht, aber naja, also relativ spät in meiner akademischen Biografie überhaupt wahrgenommen. Das hat damit zu tun, dass ich von Hause aus und auch deutlich sicherlich Soziologin bin. Teveleit ist ein Autor, der ja auch nie ganz im Akademischen so institutionalisiert war, also als Autor selber, als Forschender, immer auch eine interessante Distanz gepflegt hat und pflegen konnte, vielleicht auch als ein gewisses Privileg, also da auch freier war, aber eben nicht so stark kanonisiert. Das ist das eine, und ich bin also spät mit diesem Text und diesen Texten in Berührung gekommen. Er wird auch gar nicht so sehr viel gelesen im engeren Sinne in der akademischen, sagen wir mal, Lehre oder Ausbildung. Andererseits, und ich glaube, das ist ganz wichtig, deswegen auch jetzt die Neuauflage vor einigen Jahren, gibt es doch eine intensivierte, wieder erneute Auseinandersetzung genau mit den Fragen, die Teveleit wirklich also ganz, ganz zentral angefasst hat. Was ist nicht nur das Rationale? Was ist nicht nur das Ideologische? Was ist nicht nur das ökonomisch Sinnvolle von Faschismus? Es gibt jetzt wieder eine Hinwendung zu den Themen, die Teveleit ganz zentral anfasst. Und deswegen ist er jetzt doch wieder ziemlich sichtbar.
Hat es auch etwas damit zu tun, dass man in gewisser Weise so in diesen Genderforschung lange sich auch sehr stark auf das Weibliche natürlich fokussiert hat, als das Geschlecht, dem es auch darum ging, aus einer gewissen Benachteiligung herauszukommen, und eigentlich diese Fokussierung auf Männlichkeit gar nicht immer zentral war?
Das ist eine echt interessante Frage, weil ja und nein. Also einerseits, es gab ja, das stimmt, die Geschlechterforschung auch vor Butler, vor dem Gender-Begriff, wie wir ihn heute kennen, auch im Deutschen, die ja zunächst Frauenforschung war und dann so ab Ende, ja Mitte, Ende der 80er zu so einer Geschlechterforschung gewissermaßen wurde, die hat sich dann erst auch so Ende der 80er angefangen, mit zum Beispiel Frauen als Täterinnen auseinanderzusetzen. Das war eine ganz intensive, sehr breite Debatte in diesem Feld, die eigentlich das fortführt inhaltlich, aber ohne Teveleit so viel zu rezipieren, nämlich die Idee, und das würde ich ja auch kritisch gegenüber Teveleit sagen, dass Faschismus als Affektdisposition, als Körperlichkeit im Kern männlich ist. Und die frühe Auseinandersetzung in der Frau- und dann Geschlechterforschung im deutschsprachigen Raum hat das auch sehr lange so formuliert, ja, also das Täterschaft, die Nazis, der Antisemitismus, der Faschismus, das Lagerwesen ist männlich und Frauen, ja, die waren beteiligt im NS und so weiter, aber als Opfer, als Verführte, als Angehängte, als so Semi-Unschuldige, als Mütter und so weiter. Und das ist so parallel gelaufen zu diesen Teveleit-Sachen, und es ist wirklich, meiner Wahrnehmung nach, ist Teveleit kaum rezipiert worden in der Frauen- und dann frühen Geschlechterforschung. Und dann hat sich so eine Männlichkeitsforschung entwickelt, die so ein bisschen für sich stand, die schon auch Teil der Geschlechterforschung auch immer war und ist, aber die so ein bisschen so ihr eigenes Ding gewissermaßen macht. Also es ist ganz interessant, wie da so Forschungszweige sozusagen parallel gewachsen sind und zum Teil ohne einander so sehr stark zu rezipieren.
Das ist äußerst interessant. Ich finde es auch deswegen interessant, weil wir natürlich, wenn wir heutige rechtsextreme Parteien anschauen, rechtspopulistische, rechtsautoritäre, da kann man ja dann immer noch mal diskutieren, welche man genau wo einsortieren will, dass es da natürlich gar nicht an weiblichem Personal mangelt. Und wenn man den Faschismus nur als männliches Phänomen betrachten wollte, dann würde man da ja schwer zu Erklärungen kommen.
So ist es. Also das würde ich unbedingt auch so sehen. Das ist auch eine frühe Kritik, bereits schon wiederum Ende der 80er Jahre, auch aus der Frauen- und Geschlechterforschung heraus zu sagen, nee, so kann man das nicht machen. Frauen gewissermaßen als im Wesentlichen Opfer der faschistischen oder der antisemitischen Männer oder so zu sehen, das erkennt die empirische Wirklichkeit historisch nicht an und erst recht nicht in der Gegenwart. Und insofern würde ich dem zustimmen. Das ist auch nicht neu, dass Frauen in Rechtsextremen, in gewalttätigen, in faschistischen Kontexten eine wichtige Rolle spielen. Das ist überhaupt nicht die Ausnahme.
Und trotzdem beißt es sich in gewisser Weise, weil doch ganz viele dieser heutigen rechtsextremen Bewegungen und natürlich der historische Faschismus sowieso einfach so an ganz zentraler Stelle sich dafür interessiert, dass die Geschlechterrollen ordentlich sortiert sind und eine ganz starke Geschlechterideologie auch portiert, die natürlich eher auf harte Männlichkeit und eben häusliche Weiblichkeit zum Beispiel geht. Und von dem her, da wird das Feld dann doch auch recht unübersichtlich in gewisser
so
Weise.
So ist es. Das ist eine total relevante, wenn wir das politisch wenden und auch akademisch interessante, so zynisch es vielleicht dann klingt, Gleichzeitigkeit, die ganz widersprüchlich ist, weil genau so ist es. Also ideologisch sind völkische Mobilisierungen und Bewegungen, sind das, was wir als rechtsextrem oder weit rechts bezeichnen, sind rassistische Bewegungen, ist oft der Antisemitismus auch von einer ganz stereotypen, wir würden vielleicht sagen traditionellen Geschlechterordnung geradezu besessen. Und da hat wiederum Teweleit gar nicht so Unrecht, also auf der ideologischen oder so normativen Ebene. Genau, harte, soldatische, heroische, verpanzerte Männer und tugendhafte, vor allem als Mütter sozusagen im Kern beschriebene Frauen, der sozusagen Kern der Weiblichkeit, dann die natürlich gegebene Mütterlichkeit, verbunden mit Ideen des naturwüchsigen Volkskörpers als homogenem und so weiter. Also ganz, ganz stereotype, binäre Geschlechterformen. Und gleichzeitig sehen wir, dass das zum Teil ja selber vertreten wird von Frauen, von Männern, die das ganz anders leben. Aber das war auch schon im NS-Faschismus eine interessante Widersprüchlichkeit. Auch dazu gibt es ja viele Arbeiten über die einerseits unglaublich ja auch gewaltsame, harte, heterosexuelle Form etwa soldatischer Männlichkeit, etwa in der SS oder aber auch davor, auch im Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit, und gleichzeitig ganz klar homoerotische Intimitäten und Praxen in diesen Männerbünden. Also das sind so Gleichzeitigkeiten, die wir, finde ich, wirklich uns sehr genau angucken müssen, vorurteilsfrei und doch wirklich mit einem klaren Blick für diese Widersprüchlichkeiten. Das ist ganz relevant, das zu sehen.
Ja, es bleibt kompliziert und Ideologie und Realität, sie passen nicht immer aufeinander. Das ist ja oft so. Ganz vielen Dank, Professor Paula Irene Wieler-Braslawski, für dieses erhellende Gespräch.
Ich danke auch, vielen Dank.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist Klaus Teweleit, Männerfantasien. Es ist zuerst 1977/78 veröffentlicht worden und seit einigen Jahren in einer Neuausgabe im Berliner Verlag Mattes und Seitz erhältlich. Alle Gespräche aus unserer Reihe Faschismus verstehen finden Sie in der Deutschlandfunk-App, und einen Überblick über die Werke, die wir besprechen, gibt es auf unserer Website www.deutschlandfunkkultur.de.